Es war so schön letzten Sonntag, als wir dachten, hey, wir können da nicht in die Gemeinde. Da gab es eine halbe Stunde weiter eine Gemeinde, aber war uns irgendwie nicht möglich, da mit Bus hinzukommen. Und dann kannst du Livestream gucken und du merkst, das sind Menschen, die lieben die Gegenwart Gottes. Und du kommst ja in den Gottesdienst, man sieht dich ja im Livestream nicht zum Glück. Ist ja Datenschutz. Aber hey, du spürst die Atmosphäre, dass Gott da ist. Und das ist so gut. Danke an das Team, an das Technikteam. Und wir wollen das verbessern im Herbst, dass auch der Ton besser wird und bla bla bla. Schön wieder hier zu sein heute Morgen. Und so gut, dass ihr da seid. Ich möchte über ein Thema sprechen und den ersten Satz meines Themas mal veröffentlichen. Der zweite kommt später, der das Ganze verkomplimentiert und vervollständigt. Wolfgang hat letzten Sonntag darüber gesprochen, dass unsere Worte Kraft haben. Und daraus mache ich ein neues Thema heute Morgen und möchte uns einführen in einen Gedanken im Alten Testament, dass Gottes Gegenwart Kraft hat in unserem Leben. Gottes Gegenwart hat Kraft. Und ich möchte uns mal aus dem Stand heraus, weil jetzt kommt gleich danach die Einleitung und die ist etwas länger und intensiver heute Morgen, weil wir den Hintergrund dieses Textes etwas ausführlicher behandeln möchten. Und ich habe schon dafür gebetet, dass wir Konzentration haben und Geduld haben und Lust haben und dass ihr gnädig seid mit mir, weil ich muss das ein bisschen entwickeln, dieses Thema. Aber wir steigen jetzt erstmal ein in einen alttestamentlichen Text. Wir gehen 3000 Jahre zurück in die Zeit vom König David. Im 2. Samuel Kapitel 6, Vers 9 bis 12 steht Folgendes. David war König und da heißt es, David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Bundeslade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Jerusalems bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und so blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet wegen der Bundeslade Gottes. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf, das war Jerusalem. Meine Tochter ist gerade mit einer Reisegruppe junger Leute in Israel und wir hatten Urlaub die Woche und dann ist die Zeit einfach, die läuft, das, was passiert, passiert und dann facetimten wir immer wieder mal abends, wenn sie wieder zurück im Hotel war und sie ist nicht mehr einzukriegen. Wenn du mal in Israel unterwegs bist mit einer Reisegruppe, du bist im Himmel, du bist nicht mehr einzukriegen. Und so facetimten wir und sie erzählte von der einen nach der anderen Ausgrabungsstätte, wo sie dorthin geführt wurden in der Gruppe und wo sie gerade war. Und wenn du auch mal in Israel warst, fällt dir immer wieder auch mal was dazu ein. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, und dann habe ich bin ich da mitgereist mit ihr und sage, hey, cool, das letzte Mal, hey, da 400 Meter weiter, da ist ein cooles Restaurant, da waren wir letzte Mal und so. So lief das dann ab. Und dann erzählte mir sie, hey, wir waren da oben im Norden und wir waren im Westjordanland in einer Ausgrabungsstätte, wo wir damals nicht beim letzten Mal nicht hin durften, weil ich ein Privatauto gemietet habe und die Versicherung das mir nicht erlaubte, dorthin zu kommen, aber als Reisegruppe ging das. Und es hat die ganze Woche mein Herz nicht losgelassen, dieser Ort, und ich habe dann gegoogelt und du kannst im Internet dann die archäologischen Ist-Zustände abrufen und so dachte ich zunächst erstmal mal so einen Nebensatz über die fantastische Zeit nach, in der du und ich leben heute. Ich bin noch mit Theologien und Behauptungen aufgewachsen, auch im Studium musste ich mich mit Sachen auseinandersetzen, wo man ganz klar sagte, das hat es nie gegeben. Und heute mit den digitalen Techniken können die Archäologen die Plätze und Orte der biblischen Darstellungen so genau und exakt beschreiben, Und dann arbeiten die sich 4 bis 7 oder 8 Jahre durch die Gesteinsschichten und landen genau da, wo die Bibel es berichtet. Und so sind wir hier gerade in einem Thema, nämlich Silo. Ich habe euch mal, wir sind noch gar nicht in Silo, wir können es und mal das Goldbild dort zeigen. Es geht um Folgendes, ihr habt es entdeckt. Es geht um die Bundeslade. Es geht um etwa um ein Stück, um diesen Kasten, den die Israeliten nach den 10 Geboten am Berg Sinai, also weit, weit zurück in die Zeit, als Mose das Volk Israel aus Ägypten geholt hat, herstellten. Mose und Gott befahl ihm dort, in diesen Kasten, erstmal diesen Kasten zu bauen und dann in diesen Kasten die 10 Gebote reinzulegen. Und das war und das blieb das Herzstück dieser Bundeslade oder Lade, wie dann auch der Begriff freundschaftlich bezeichnet wird. Und daneben den 10 Geboten als Kernstück, als Herzstück Gottes zu sagen, wenn du das tust, wenn ihr da so lebt, hey, dann kommt der Segen des Himmels auf euer Leben. Neben dem lag in dieser Bundeslade noch ein Krug mit Manna. Als ein ewiges Zeichen, dass Gott dich versorgen wird. Dass Gott sein Volk versorgen wird. Für immer. Und dann, einige wissen es, kam noch der Stab Aarons rein, der dann auch aufblühte. Als Zeichen von Gottes Bestätigung, dass er immer Priester haben würde und dass wir mit Priestern und geistlichen Autoritäten und Leitern zusammenleben sollten, alles Bilder mit Botschaften, die Gott verknüpft hat. Und oben auf dem Kasten diese Cherubim als Zeichen seiner Gnade für alles, was im Umgang mit dem Gesetz, im Umgang mit Priestern und Gemeinde, im Umgang mit dem Thema Versorgung und Gebet in unserem Leben alles schief läuft, da ist die Gnade Gottes darüber. Und diese Lade kam jetzt mit Josua eines Tages während der Landeinnahme, circa 400 Jahre vor David und diesem gerade gelesenen Text, in das Land Israel. Und Gott leitete Josua, sie in Silo abzustellen. Das ist jetzt das zweite Bild, ziemlich zentral, heute im westlichen Teil des Westjordanlandes. Da kannst du mit Reisegruppen, wenn gerade und die Woche war das gerade gut, alles friedlich. Und dann sind die da rein und haben sich das angeschaut und da ist eine riesen archäologische Stelle, die solltest du, wenn du in Israel bist, dir angucken und oder auch im Internet mal ein bisschen forschen. Und die Archäologie ist heute so weit, dass sie kurz davor steht, wenn sie noch ein paar Meter weiter buddelt, ist sie in der Zeit bei Josua. Im Moment sind sie noch nicht so weit, im Moment sind sie im Zeitalter von Eli. Also in dem Zeitalter, wo die Bundeslade dort ankam, im Zeitalter der Richterzeit, sie haben diese heiligen Berge von Opfer entdeckt, die Knochen, die dort durch die Opfertiere entstanden sind, wenn du die verbrennst, die dort geheiligt aufbewahrt sind. Sie haben den Platz der Stiftshütte entdeckt, genau das ist jetzt gerade der aktuelle Standort. Und sie haben eine dritte Baustelle aufmachen können, sie haben das Tor entdeckt, in dem wahrscheinlich Eli gesehen hat, als etwas Schreckliches passierte. Also die Stiftshütte wurde oder die Bundeslade wurde genau dort abgestellt von Josua und dann blieb diese Bundeslade dort für etwa 350 Jahre. Man baute ein Haus darüber, kein Zelt mehr, kein mobiles, sondern man befestigte das und es wurde für 350 Jahre eine Anbetungsstätte für den Gott Israels, für das jüdische Volk. Aber sie verließen den Hauptgedanken des Respektes und der Gegenwart Gottes und befanden sich ja während der Richterzeit in einem unglaublichen Pseudo-Leben mit Gott und Götzendienst und Menschenopfer und es wurde immer furchtbarer. Aber dieser Platz blieb dort. Die Bundeslade blieb dort. Viele gute Dinge geschahen dort. Eine Hanna ging dort hoch, um zu beten, Gott, gib mir ein Kind. Und wenn du es mir gibst, gebe ich es dir. Und Samuel kam. Er war dort, auf diesem Platz, mit Eli und seinen verruchten Söhnen. und hat diese Schizophrenie gesehen zwischen Heiligkeit Gottes und was man alles machen kann mit jüdischem Glauben und den Worten Gottes und wie man das alles missbrauchen kann. Und er hat sein Herz bewahrt an dieser Stelle. Er wuchs dort auf. Und währenddessen, dass alles so passierte, 350 Jahre, gab es Krieg mit den Philistern aus dem Gazastreifen. Der Gazastreifen ist wahrscheinlich allen bekannt. Der war damals noch etwas länger. Ashdod, Ashkelon gehörten alles noch dazu. Und wieder kamen sie und wollten Israel vernichten und vertreiben. Und in Silo, an diesem Ort hier, lebte Eli als Priester. Und am Ende dieser 350 Jahre, jetzt switchen wir ein bisschen, circa 80 Jahre vor David, vor dem gelesenen Text mit Obed-Edom, 80 Jahre davor. Und noch kurz vor der Zeit, bevor Saul zum ersten König Israels geweiht wurde, entstand auf diesem Berg ein großer theologischer Konflikt zwischen dem Volk Israel und seinem Gott. Gott hat geschwiegen, Gott hat gesagt, stell die Bundeslade hier hin, kommt und bringt mir Gottesdienst, ich setze hier Priester ein. Aber es entstand im Laufe der Jahre ein theologischer Konflikt, in dem Menschen anfangen, sich einen Gott zu basteln und meinen, das ist okay so. Das passiert uns heute auch. Heute, habe ich schon gesagt, ist das eine riesenarchäologische Ausgrabungsstätte, bei der sie bei der Zeit Elis hier angekommen sind und das Tor gefunden haben, in dem Eli vor Schock starb, mit 98 Jahren als Priester. Vor Schock starb, indem er vom Stuhl fiel, als er vom Diebstahl der Bundeslade hörte. Wir gehen mal kurz rein und wir streifen mal, was da passiert ist. Kurz 1. Samuel 4. Israel zog also wieder aus, weil die Philister gegen sie in den Kampf gingen und sie lagerten sich bei Eben-Ezer und die Philister lagerten sich zu Afek und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern mal wieder geschlagen. Und sie erschlugen in den Schlachtreihen Israels auf dem Feld 4000 Männer. Furchtbar. Und als das Volk Israel ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel, und jetzt kommt der theologische Konflikt, die Ältesten Israel, die es dies besser wissen müssten, die schon länger mit Gott unterwegs waren, die geistlich schon reifer waren, die sagten jetzt, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte kommt und uns aus der Hand unserer Feinde errettet. Da sandte das Volk nach Silo. Und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn, der Herrscher an, der über den Cherubim thront. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, waren dort bei der Bundeslade und haben nichts unternommen, die Lade zu schützen. Was war passiert? Israel verlor eine Schlacht gegen die Philister auf menschlicher Ebene und statt innerlich umzukehren, innerlich auf die Knie zu gehen, holten ihre Leiter die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes, die im Lauf der Zeit ihre wahre Bedeutung und Wertschätzung vor den Israeliten verloren hatte, und sie holten sie, um sich zu retten. Und das war der schwerwiegende Fehler. Dieses Denken war entscheidend für das, was folgte. Sie behandelten die Bundeslade wie einen Talisman, wie einen Glücksbringer. Nicht wie das Symbol der echten Gegenwart Gottes. Die echte Gegenwart Gottes interessierte sie überhaupt nicht mehr. Sie wollten, dass Gott sie segnet. Und sie missbrauchten die Gegenwart Gottes, heilige Dinge, um sich besser zu machen. Die Philister besiegten Israel erneut und die Lade wurde geklaut auf dem Schlachtfeld. Und das sah Eli. Und als er davon hörte, dass die Lade geklaut wurde und dass dabei auf dem Schlachtfeld auch noch seine gottlosen Söhne umkamen, fiel er vor Schock vom Stuhl. Ist vielleicht das älteste dramatische literarische Beispiel für Ich fall vom Stuhl. Kennt ihr das so? Ja. Hab mal gegoogelt, ChatGPT sagt, ja, könnte sein. älteste literarische Beispiel. Oh shit, ich fall vom Stuhl. Ja. So, es ist ein Sprachgebrauch heute für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Aber das Problem lag im theologischen Denken des Volkes Gottes. Also, erstens, es fand ein Missbrauch der Lade statt Umkehr im Herzen. Und das Zweite, es entstand ein Drama, dass Gott die Götzen der Philister dann demütigte. Und es lohnt sich mal, diese Storys zu lesen, was dann dort abging, 80 Jahre vor David. Die bringen diese Bundeslade, weil sie ja religiös ist, in ihr religiöses Zentrum mit diesem Götzen Dragon da, so ein riesen Steingebilde in ihren Tempel. Als sie morgens früh kommen, ist das ganze Steinviech da, liegt da auf seiner Schnauze. Und das hat ihnen nicht gereicht. Sie stellen es wieder auf und denken, oh, naja, ein bisschen Unglück, Putzfrau kam da ran oder so. Und dann stellen sie es wieder auf. Am nächsten Morgen ist es nicht nur auf der Schnauze, sondern ist Kopf ab und Beine ab und Arme ab. Und Gott handelte dort. Und wo immer die Philister diese Bundeslade jetzt hinbrachten, entstand, und das ist nicht witzig, Elend, Krankheit, noch mehr Tod. Wegen dem Hochmut der Philister landete am Ende diese Bundeslade wieder in Israel. Schafft mir das Viech vom Hals. Ja, das scheint größer zu sein als uns, als wir und als die Götzen. Und dann entsteht wieder etwas Skurriles. Im 1. Samuel 6 lesen wir das dann. Als die Philister dann Wege suchten, dieses Heiligtum Gottes da, dieses aus ihren Augen fremden Gottes, wieder zurückzuschaffen, dann bringen sie es nach Beth-Shemesh. Ist wurscht jetzt, ich könnte euch das alles nur an der Karte zeigen, da irgendwo ein Ort zwischen Gaza und wieder Westjordanland, sie versuchen es wieder zurückzubringen nach Shiloh, aber es kommt ja nie wieder in Shiloh an. Und hier heißt es dann im 1. Samuel 20, und die Leute, als die Philister dann das die Bundeslade brachten, am Tor dann, die sagten, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott zu bestehen? Und zu wem, das sind Juden jetzt, zu wem soll er von uns hinaufziehen? Also auch die Juden haben sich dann, als sie das hörten, vor dieser Bundeslade gefürchtet und waren völlig überfordert, wie gehe ich jetzt mit der Gegenwart Gottes um? Und die Philister, und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kiriat Jearim, das war das Nachbardorf, und sagten, Entschuldigung, die Philister haben uns gerade ein Paket geliefert per Amazon, kommt herab und holt es euch ab. Und die Männer von Kiriat Jearim kamen und holten die Lade des Herrn hinauf und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eliezer, das wussten sie wenigstens noch. Warte, da war was bei Josua, Aaron, was müssen wir jetzt tun? Ganz schnell, bevor wir sterben. Und sie heiligten den Sohn Eliezer aus dem Priestergeschlecht über der Lade des Herrn zu wachen. Und es geschah, dass von dem Tag an, Vers 2, da die Lade in Kiriat Jearim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Da sprach Samuel, der war mittlerweile größer und schon im Priesteramt, im Prophetenamt, zu dem ganzen Haus Israel, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth weg aus eurer Mitte, sagt er zu seinem Volk. Also das war schizophren. Sie lebten mit diesem Gott der Bibel, aber sie lebten tief im Götzendienst. Und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Und die Söhne Israel taten in diesem Moment mal wieder was Gutes und die Baalims weg und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Lange Geschichte für den Hintergrund von David und Obed-Edom. Wer bisher hier etwas abgeschaltet hat in den Details, dem bringe ich uns eigentlich allen, die Lektionen aus dieser Zeitepoche, die nur Hintergrundwissen sind, aber die immer noch bis heute gelten. Gott lässt sich nicht missbrauchen. Darauf dürfen wir immer wieder achten, auch in unserem Leben, wo wir Gott einbeziehen wollen. Gott, bitte segne meine Pläne. Da sind wir auf der Grenzlinie von diesem Thema. Wo benutze ich Gott für meine Ziele? Israel wollte die Lade als Glücksbringer benutzen. Tu es mit keinem Gebet, mit keiner biblischen Lehre, mit keinem Bibelvers, mit keiner noch so cleveren, trickserischen, jüdischen, christlichen Möglichkeit, die wir heute haben aktuell. Weil Gott lässt sich nicht missbrauchen. Zweitens, Gottes Souveränität bleibt unumschritten. Selbst in der Niederlage damals, die Lade geht uns verloren. Das Zentrum der Gegenwart Gottes geht uns verloren. Das passiert uns Gemeinden manchmal. Die Gegenwart Gottes verlässt unsere Gemeinde, weil Sünde in der Gemeinde ist, weil alles Mögliche. Es passiert, wir sind Menschen. Aber die Souveränität Gottes bleibt unumschritten. Im Feindeshand bleibt Gott der Herr. In unserer Gesellschaft heute, wo es so viele Strömungen gibt, wo so viel Wunschdenken da ist, wir wünschten, dass das und das Christen sind, dann könnten wir sie umbringen. Gottes Souveränität bleibt unumstritten. Wenn du denkst, jetzt hat die Dunkelheit für einen Moment in deinem Leben gewonnen. Hier sehen wir in der Geschichte, Gott demütigt nicht nur Israels Feinde, sondern auch deren spirituelle Götter, die dahinter stehen. Und das wird er tun, auch in unsere heutige Zeit hinein. Gott demütigt die geistlichen Götter Europas und Deutschlands zu seiner Zeit. Und er zeigt es auch in Zukunft. Und das ist prophetisch heute Morgen, dass es nur einen wahren Gott geben wird. Und drittens, Gott schützt immer sein Heiligtum. Die Lade konnte nicht in einem heidnischen Tempel bleiben. Die hat da nicht überlebt. Gott selbst trieb sie hinaus. Und Gott zeigt, mein Name, meine Heiligkeit, meine Gegenwart können nicht durch menschliche Ideologien, durch menschliche Systeme, durch menschliche Meinungen und was wir alles so tun können in einer Gemeinde, kann es so menschlich werden. Und das ist noch das Beste, was eine sterbende Gemeinde erleben kann. Nämlich nach menschlich kann es auch dämonisch werden. Und wir können immer wieder zurückfinden, aber wir müssen ehrlich werden. Die Gegenwart Gottes hat auch zur Zeit Jesajas, war das Jesaja, der gesehen hat, wie die Gegenwart Gottes, Hesekiel hat gesehen, wie die Gegenwart Gottes aus Jerusalem rausgeht. Ich möchte nicht in seiner Rolle gewesen sein. Ich habe ein paar Phasen durch als Pastor, wo ich gebetet habe, Heiliger Geist, verlass diese Gemeinde nicht. Verlass diese Gemeinde nicht. Lass uns zurückkehren in Demut zu dir. Ich möchte nicht in meinem Leben das erleben, dass das Heiligtum, dass Gott weggeht. Aber wir müssen wissen, dass Gott in der Lage ist, wegzugehen. Das soll nicht Angst erzeugen. Das soll nicht Furcht erzeugen. Das soll Ehrfurcht erzeugen. Weil Gott liebt die, die zu ihm kommen, immer. Aber Gott ist kein Pinsel, den wir benutzen können, um die Wand so zu streichen, wie wir sie gerne hätten. Die Lade konnte nicht aus dem heidnischen Tempel, im heidnischen Tempel bleiben. Gott selbst trieb sie heraus. Er sagt, meine Gegenwart kann nicht durch menschliche Ideologien angepasst werden. Auch das bleibt für uns heute, für alle Zeit, das Thema, der Umgang mit der Bibel. Wir Menschen und Ideologien wollen Dinge in die Bibel hineinlesen, die da nicht drinstehen. Wir können Gott nicht passend machen. Wo wir verstehen, dass wir heute in Jesus der Tempel des Heiligen Geistes sind, wo die Gegenwart Gottes heute in uns wohnen will, da wird in uns immer diese Konfrontation Gottes abläufen. Bei mir ist das so, er kämpft um Wahrheit, er kämpft um Reinheit, er kämpft um Licht in unseren eigenen persönlichen Bereichen, wo wir gerne mischen und vermischen wollen. Aber jetzt zum Höhepunkt der Predigt. 80 Jahre später, David ist jetzt König geworden, Saul ist tot und eines der ersten Dinge, die ihm ein Anliegen waren, die Gegenwart Gottes muss zurück in das Zentrum unseres Volkes. Und zwar in die Mitte Israels, in die Hauptstadt Jerusalems, in das Zentrum unseres ganzen Lebens. Und die Frage hier ist, nur wie? Wir lesen den Text noch einmal, 2. Samuel 6, 9 bis 12. Und David fürchtete sich mit diesem Hintergrund, mit diesem Wissen seiner Generationen und seiner Geschichte. Die Bundeslade stand da in Kiryat Jearim oder so, an einem kleinen Dorf, gut aufgehoben, gut versorgt. Für 80 Jahre. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie, das ist so nett übersetzt jetzt, beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gattitas. Und so blieb die Lade des Herrn 3 Monate, zeitlich überschaubar, im Haus Obed-Edoms des Gattitas. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und als das dem König David berichtet wurde, David, Obed-Edom ist so gesegnet. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids heraus. Und wenn du ein bisschen Bibelkenntnis hast, dann ist das dann, entwickelt sich jetzt diese Geschichte mit Michal. Er tanzt in der Unterhose, als die Bundeslade dann wirklich da ankommt. Und Michal als seine Ehefrau springt fast aus dem Fenster vor Scham. Und ist keine lustige Geschichte, ist eine ernste Geschichte, weil sie das Herz ihres Mannes verkannt hat und sich gegen die Freude über die Gegenwart Gottes lustig gemacht hat oder sich aufgeregt hat. Aber zurück zu diesem Text hier. David selbst hatte solchen Respekt vor der Gegenwart Gottes und er wusste, und da bin ich beim Titel meiner Predigt, Gottes Gegenwart hat Kraft. Und ich ende und erweitere meinen Titel. Hast du den Mut, sie bei dir wohnen zu lassen? Das ist das Thema meiner Predigt heute Morgen. Gottes Gegenwart hat Kraft. Hast du den Mut, sie bei dir wohnen zu lassen? David hatte den Mut nicht. Er hatte Angst. Er hatte Respekt vor der Gegenwart Gottes. Er wusste das hätte ich noch recherchieren sollen. Könnt ihr zu Hause der Ehebruch schon passiert ist oder nicht. Er wusste um seine Fehler, um seine Schwächen, um seine Unzulänglichkeiten und sagte, wie soll die Gegenwart Gottes zu mir kommen? Keine Chance, no way. Und er bringt sie, ist clever, oder? Ich opfere lieber Obed-Edom. Mal gucken, was bei ihm passiert. Oder schade, dass nichts mehr in der Bibel drüber steht. Welche Beziehung hatte David zu Obed-Edom? Hat er gesehen, oh, der ist besser drauf als ich. Der führt ein geheiligteres Leben. Probieren wir es erstmal, Station Nummer 1. Wenn wir ihn opfern müssten, okay, schade drum, aber ich bin am Leben. Ich weiß es nicht. Wir lesen darüber nichts weiter in der Bibel. Ich finde es aber ganz spannend, diesen Gedanken Davids hier mal ein bisschen zu verfolgen. Aber jetzt mal zu Obed-Edom. Ich möchte euch sagen, heute Morgen, es ist meine Sichtweise auf diesen Text, Obed-Edom versucht es, der Gegenwart Gottes in seinem Haus Raum zu geben. Glaubst du nicht, dass der auch die gleiche Frage hatte, dass der auch die gleichen TikTok-Infos hatte über was passierte mit der Bundeslade? Aber er probierte es. Er sagte, ja, komm in mein Haus. Er öffnete sein Haus für diese Gegenwart Gottes und empfängt die Lade Gottes ohne Zögern. Kannst du sagen, naja, der konnte nicht anders, Befehl vom König. Nee, das lesen Experten und Theologen hier nicht so in diesen Text hinein. Sondern hier lesen sie eher eine freiwillige Entscheidung dieses Mannes mit seiner Familie. Und seine Kinder kommen von der Schule und sagen, hey Papa, was ist das für ein Kasten hier vor der Tür? Oh, ist die Gegenwart Gottes, sie hat uns immer schon geholfen. Oh, super. Ja? Und jetzt passiert etwas Folgendes und das möchte ich dir predigen und mir heute Morgen. Und Gott segnet ihn und sein ganzes Haus, ganz konkret, ganz sichtbar für David und für das Volk. So sichtbar, dass ein König Israels, der Liebhaber Gottes, der Freund Gottes, der Lobpreiser Gottes, der schon unzählige Begegnungen mit Gott hatte, der Herr ist mein Hirte und so weiter, sie in das Zentrum seiner Nation holen wird. Wir können es für uns heute so formulieren, erstens, die Bereitschaft, Gott wirklich Raum in deinem Leben zu geben, führt immer umfassend in deinem Leben zu Segen. Führt zu umfassendem Segen, nicht Leben. Falsch geschrieben. Die Bereitschaft, Gott wirklich Raum in deinem Leben zu geben, führt immer zu umfassendem Segen. Das ist die Kernbotschaft, das ist die rote Linie, die Kernbotschaft der Bibel. Langfristig führt sie zum Segen. Kurzfristig hast du vielleicht Verlust, weil du etwas aufgeben musst. Aber langfristig führt die Herzensbereitschaft eines Menschen, Gott wirklich Raum zu geben in seinem Leben, immer zu Segen. Und du kannst, und das ist das Gnadenvolle an dem Evangelium, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens wieder neu starten. Vielleicht bist du hier gerade am Ende einer dunklen Phase deines Lebens, ja, wo du ein halbes Jahr rumgegurkst hast. Du kannst wieder zurückkehren durch Umkehr, durch Hingabe, durch Buße, ist Umkehr, ist Umdenken. Jesus sagte in Matthäus 19, Vers 29, und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat oder verlassen muss, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Bist du gerade im Prozess, wo du loslassen musstest oder musst, dann steht diese Botschaft über deinem Leben. Wenn dein Herz den Kern Gottes sucht, nämlich seine Gegenwart, dann wirst du langfristig Heilung erleben und gesegnet werden. Ein zweiter Aspekt, den ich hier sehe, im Verhältnis zwischen David und Obed-Edom, ist, dass Angst oder Furcht oder Respekt nicht Hindernis, sondern Voraussetzung für Segen ist. Obed-Edom handelt trotz Davids Angst. Ich meine, das kann man auch mal so sehen. Der König kommt zu mir in seiner Weisheit und sagt, ich traue mich nicht, die Bundeslade in mein Haus zu holen, würdest du es tun? Und ich sage, Moment, du bist der König. nee, wenn du schon Angst hast. Hier sehe ich einen Konflikt zwischen Angst und Ehrfurcht Gottes. Obed-Edom handelte trotz Davids Angst nicht leichtfertig, sondern in ehrfürchtiger Herzenshaltung. Ich weiß nicht, wie es euch so ging. Ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und die Wiederkunft von Jesus, beziehungsweise dieser kleine Aufmacher da in diesem Thema, die Entrückung Jesu, diese plötzliche Entrückung Jesu, hat mich jahrelang unter Angst gesetzt. Wenn ich nicht dabei bin, in dem Moment, wo Jesus kommt, meine Frau ist weg und ich bin da. Ich bin als kleines Kind, habe ich manchmal nachgeguckt, ist mein Papa noch, liegt er noch im Bett nachts, weil ich Angst hatte, die Entrückung hat stattgefunden. Meine Kinder sind auch so aufgewachsen, haben auch manchmal geguckt, ist Mama noch da? Weil Mama, wenn Mama weg ist, dann ist schlecht. Wenn Mama noch da ist, alles gut, weil Mama würde bei der Entrückung dabei sein. Das ist bis heute unsere Überzeugung. Beim Papa bin ich mir nicht sicher, aber bei Mama. Und versteht ihr, was ich ausdrücken möchte? Dieses Bild von Angst. Und dann habe ich versucht, aus Angst etwas für Gott richtig zu machen. Aus Angst, damit ich im Himmel komme, versuche ich mit Gott zu leben. Ist das, was Gott will? Gott sucht, dass sein Herz mit meinem Herzen connected. Dass ich eine der tiefsten Freundschaften und Beziehungen mit ihm habe. Aber nicht aus Angst irgendetwas lebe und tue. Und da müssen wir als Christen auch in unserer Gemeinde immer wieder hingucken und hinhören. Ja, der Pastor hat gesagt, bumm, das sitzt wieder. Jetzt gehe ich wieder mit der Angst nach Hause. Ja. Das ist weder meine Intention als Pastor zu predigen, noch biblischer Wahrheitsgehalt. Angst, sagt Paulus einmal, ist nicht in der Liebe. sondern die Liebe von Jesus Christus. Jetzt sind wir im Neuen Testament, jetzt haben wir das Kreuz, jetzt haben wir die Gnade. Die Liebe Christi treibt all Angst aus. Aber Angst ist nicht dasselbe wie Furcht. Und das verwechseln wir auch als Christen manchmal. Weil, na, wenn ich keine Angst mehr vor Gott im Himmel haben kann, dann kann er ja mein Kumpel werden. Dann kann ich ja mit ihm mal durch die Kneipen ziehen und saufen. Ja. Weil er ist ja mein Kumpel. Und wir können theologische Ansätze führen, durchaus, dass wir sagen, bist du getauft, hast du geglaubt, alles nur Gnade, gut, Deckel drauf, leb wie du willst. Nein, die Furcht am Herrn, heißt es im Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht nämlich ewig. Weil Gott immer derselbe bleibt, ist Respekt vor dieser Größe Gottes eine ganz wichtige Sache, die wir in unserem Leben haben sollen, Respekt vor Gott. Bis ich verstand, dass Angst nicht in der Liebe ist, und ich diese Stelle in meinem Leben mit Respekt und tiefem Respekt vor der Größe Gottes ersetzt habe, ja, bin ich so rumgelaufen als Christ. Und das nennt die Bibel Furcht am Herrn. Es geht um eine Beziehung mit Jesus. Wir sind im Neuen Testament. Jesus starb für uns. Jesus ist für uns auferstanden. Jesus ist für uns in den Himmel gegangen. Er hat den Heiligen Geist ausgegossen auf uns. Und deswegen ist Furcht nicht Hindernis, sondern Voraussetzung für den Segen. Du brauchst einen gesunden Herzensrespekt vor deinem Gott. Du brauchst eine Haltung, wo du dich hinkniest und sagst, Gott, ich weiß nichts, du weißt alles. Gott, ich bin mir nicht sicher, ob meine Überzeugungen die richtigen sind. Du siehst alles. Du bist der Kenner meines Herzens. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und ein drittes hier, dass der Segen immer sichtbar wird. Er verweist auf den Vater im Himmel, von dem der Segen kommt. Jakobus sagt, von Gott im Himmel kommt alles, alles Gute. Und David sah den Segen innerhalb von 3 Monaten, einem Quartal, im Leben von Obed-Edom. Und was hier in der Bibel in 3 Monaten sichtbar wurde, das ist nur ein Bild für unser Leben, das ist keine Richtlinie. Du kannst jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, ja okay, in 3 Monaten kann so viel passieren. Ja, kann. Aber das ist ein Bild für meinen lebenslangen Prozess mit der Gegenwart Gottes. Die Hauptkernaussage dieser Geschichte ist, es ist möglich, die Gegenwart Gottes in mein Leben zu holen. Und die Frage ist eben, hast du den Mut, sie bei dir wohnen zu lassen? Hast du den Mut zu erkennen, dass Gott dich nicht missbrauchen lässt? Hast du den Mut zu erkennen, dass die Bereitschaft, Gott Raum zu geben in meinem Leben, zu Segen führt, dass Furcht vor Gott da ist, Respekt vor Gott und dass du bereit bist, den Segen dann auch sichtbar leben zu lassen. In der Bergpredigt informiert Jesus seine Zuhörer und das sind alle, das waren nicht seine Jünger, sondern das war an alle, die dazuhören wollten. Matthäus 5 heißt es, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und Jesus sagt dann später, ich bin das Licht der Welt. So in Kombination mit Jesus in meiner Mitte habe ich das Licht in meinem Tempel. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann wird es leuchten. Ich brauche niemandem sagen, wie ich leuchte. Ja? So, hey, guck mal, ich habe letzte Woche sowas Tolles erlebt. Ich leuchte schon so sehr. Nein. Du brauchst es niemandem sagen. Wenn das Licht, wenn du eine funktionierende Elektrik in deinem Haus hast, hast einen guten Elektriker und hast eine funktionierende Glühlampe, hat man früher gesagt, da drin, ja. Du brauchst nur auf den Schalter drücken. Du brauchst niemandem, der reinkommt, erklären. Ich hatte mal einen blinden Künstler bei uns, einige kennen ihn noch, der hat ein Konzert gemacht, der war richtig, 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 richtig blind. Und den haben wir bei uns im Haus schlafen lassen. Und der bewegte sich richtig, richtig cool. Und dann brachte ich ihn auf die obere Etage bei mir, weil da war sein Zimmer in meinem Arbeitszimmer. Und das haben wir vorbereitet. Und ich sage, warte mal, ich gehe mal vor, ich mache mal Licht an. Und auf dem Weg nach oben, er hat nichts gesagt, er hat das über sich hier gehen lassen, ja, habe ich realisiert, was bist du für ein Quatschkopf. Ja? Der braucht kein Licht, er spürt es. Ja, du spürst es. Okay, was ich sagen wollte, drückt sich dadurch nicht aus, aber okay, ist eine lustige Geschichte. Nein, wenn das Licht angeht, dann merkst du es. Du brauchst niemanden, brauchst nicht erklärt bekommen, jetzt ist das Licht an. Worum geht es? Es geht um unsere Werke, die dadurch entstehen, dass die Gegenwart Gottes Zentrum unseres Lebens wird. Und ich fand einen Schlüsselvers im Leben der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 42 und dachte für heute Morgen, besser kann man das nicht zusammenfassen. Wie kriege ich denn die Gegenwart Gottes in mein Leben? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, im Lesen des Wortes Gottes, im Studieren des Wortes Gottes, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Das gilt für uns auch wieder für den Herbst. Wir bleiben beieinander, im Abendmahl und in Zeiten gemeinsamen Gebetes. Sie kamen aus ihrer Isolation heraus, aus ihren Verletzungen heraus. Sie gingen in Gemeinden, in Gruppen. Sie beteten regelmäßig miteinander. Wir starten bald auch wieder Mittwochabendgebet, dort ein Dienstag und Donnerstag Raum für Gott. Kauf dir eine Bibel mit größerer Schrift, wenn deine Augen schlechter werden. Besorg dir eine Hörbibel, wenn du nicht lesen kannst. Bleib in der Lehre, der Apostel kommt zum Gottesdienst Sonntagmorgen, kommt zum Abendmahl, kommt zu den Gebeten, kommt zur Gemeinschaft. Freier an der Kaffeeecke für 1 Euro ist es mir jedes Mal wert, Gemeinschaft zu haben, Gebete zu bekommen, miteinander durchs Leben zu gehen. Und ein zweites, als die Apostelgeschichte diesen Vers uns liefert hier, ist bereits der Heilige Geist ausgegossen worden auf die Gemeinde. Ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes ist ein trockenes Christenleben möglich, aber eben ein trockenes. Paulus wünscht der Gemeinde am Ende des 2. Briefes Folgendes: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Worship Team darf gerne nach vorne kommen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich bin so dankbar, nicht in Zeiten des Alten Testamentes leben zu dürfen. War ja auch ein Geschenk. Aber dass ich jetzt in diesen Tagen leben darf, nachdem Jesus gekommen ist, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist. Und bitte stell den Heiligen Geist nicht in die Ecke, sondern gib der Gegenwart Gottes, der Gemeinschaft des Heiligen Geistes Raum. Was nützten die Tafeln des Gesetzes in der Bundeslade, der Stab da drin, das Zeichen für Gottes ewige Versorgung? Und gewiss gab es Menschen, die ihren Opfer, die sind ja da 2-mal im Jahr dann dorthin gepilgert aus Israel an diese Städte, haben Vergebung der Sünden erbeten, sind gesegnet worden, natürlich. Aber Gott wollte ein geheiligtes Leben, wo die Gegenwart Gottes in unserer Mitte ist. Und dann schafft er durch Jesus Christus ein neues Geheimnis, aus dem die Gemeinde heute lebt. Das ist Christus in dir. Du bist ein Gefäß, ein Tempel, eine Bundeslade, ein äußerer Kasten für die Gegenwart Gottes. Und was gehört da rein? Die beständige Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, die Gemeinschaft mit denen, die erweckt, wiedergeboren sind, das Abendmahl, die Gebete, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Da darf ich Gott zu Hause in meiner Kammer allein mein Leben in Ordnung bringen. Teile, wo ich Gott ausgeklammert habe, Bereiche in meinem Leben öffnen und sagen, Gott, komm da rein. Da sucht Gott eine Herzenshaltung wie beim Obed-Edom. Gott, komm in mein Haus. Komm in alle Kammern meines Herzens. Da kann ich die Gegenwart des Heiligen Geistes in meine Familie hineinholen und Gott danken für seinen Segen langfristig. Das weckt Eifersucht bei manchen, wenn sie darauf gucken, die sind mir gesegnet, ja. Es tut mir leid, ich kann mich auch nicht für den Fortgang des Wortes Gottes und den Erfolg des Wortes Gottes entschuldigen. Du musst deinen Segen nicht verstecken. Du sollst nicht damit prahlen. Aber du darfst deinen Segen leben, wenn du dein Herz am Herzen Gottes hast. Das weckt Neid, das weckt Eifersucht, aber das ist nicht dein Problem. Das ist das Problem derer, die Eifersucht und Neid zulassen. Ein Mensch, der die Bereitschaft entwickelt, Gott wirklich Raum in seinem Leben zu geben, erlebt umfassenden Segen für den Rest seines Lebens auf dieser Erde. Und im ewigen Leben wahrscheinlich Millionen Möglichkeiten, wo Gott dich dann gebraucht und du aus deinem Erfahrungsschatz sprechen wirst. Es lohnt sich, die Gegenwart Gottes in meinem Haus zu haben. Ich möchte dich einladen zu einem stillen Gebet auf deinem Platz. Unter dieser Frage, hast du den Mut, die Gegenwart Gottes einzuladen in dein Leben? Gottes Gegenwart hat Kraft. Hast du den Mut, sie wirklich wohnen zu lassen bei dir? Wo gibt es Next Steps, wo gibt es nächste Schritte in deinem Leben? Wo du sagst, da muss ich wieder ran an das Thema. Das habe ich ausgeklammert. Es ist völlig frei. Reich Gottes ist total frei. Du kannst entscheiden, sagen, nö, ich will nicht. Geht ohne. Und es geht. Aber wo? Aber vielleicht bist du hier und willst einmal eine Entscheidung treffen im Gebet, dass Jesus, ich möchte deine Gegenwart in meinem Leben, meiner Familie wohnen haben. Bitte forme mich, bitte bring mich zu diesem Punkt. Bitte bereite mich vor. Schenk mir genügend Furcht vor dir und Respekt. Schenk mir genügend Gnade, Verständnis von dir für alles, was ich nicht packe. Heiliger Geist, krieg du das hin in unserem Leben, in unser aller Leben, dass die Gegenwart Gottes sich in unserem Leben wohlfühlt, in unseren Häusern, in unseren Atmosphären, an unserem Arbeitsplatz, wo immer wir in unserer Persönlichkeit auftauchen, als Tempel ist, als Gefäß des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, krieg das hin in unserem Leben, dass die Gegenwart Gottes in uns lebt. Und dann öffnest du den Himmel für Segen vom Himmel für unser Leben. Und dann strahlt es aus zu unseren Nachbarn, Freunden, Familie, Arbeitskollegen. Bleib noch im Gebet. Empfange die Gegenwart Gottes. Empfange die Liebe des Heiligen Geistes zu dir. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und wenn du Gespräch brauchst oder Gebet möchtest im Anschluss des Gottesdienstes, dann geh in der Kaffeeecke, nimm dir jemanden und sag, komm mal, wir ziehen uns mal kurz zurück. Und rede nicht eine Stunde, weil dann sind die Türen hier zu, aber ganz kurz, sag, bete mit mir. Und das hilft oft auch, dass wir mit jemandem zusammen bestimmte Dinge knacken im Raum des Geistes.